Ich wurde gebeten, auf Hochdeutsch zu starten und ich versuche es tatsächlich. Ich habe mich sehr gefreut über die Predigt heute und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir heute diese Predigt haben. Ich habe gedacht, das war jetzt doch sehr passend, was der Roman vorher schon erzählt hat. Seine Veränderungen durch das Mitarbeiten beim Netzwerk Zürcher Unterland und die Frage, ja, was verändert sich da bei uns, unter uns? Weil die Frage ist, die wir als Gemeindeleitung mit uns rumgetragen haben, ja, sollen wir auch Teil von diesem Netzwerk Unterland werden oder machen wir nicht mit oder sind keine Leute, die sich da engagieren würden? Also es kann sein, dass sich da noch einiges verändert. Zum Anfang möchte ich eigentlich erstmal eine Frage stellen. Die Frage, die sich auch die Karin gestellt hat, was hat sich eigentlich in der letzten Zeit verändert? Und jetzt also nicht primär auf das persönliche Leben, sondern mehr so auf das Leben als Kirche, als Krishona Rümlang. Was hat sich eigentlich so in den letzten Monaten bei der Krishona Rümlang geändert? Ich schreibe das da ein bisschen mit, einfach, dass wir das vor Augen haben und dass wir sehen, tatsächlich, es verändert sich auch in der Krishona Rümlang einiges. Wer ist mutig und sagt, was hat sich verändert hier in der Krishona Rümlang? Flipchart, genau. Also genau. Flipchart mit Rollen, ganz genau. Das ist neu, genau. Früher haben wir immer so das Klappmodell gehabt. Gut, also Flipchart. Das Welcome Bistro Team, genau. Genau. Was hat sich noch? Unterstützung im Kids-Treff. Jetzt müsste ich noch ein Stichwort dazu haben. Also sind Leute dazugekommen ins Team? Okay, also Leute sind dazugekommen ins Team. Aha, es sitzen tiefiger Leute draussen. Okay, also Leute im Foyer. Hä? Also es hätte noch Plätze hier vorne, aber die sind auch herzlich willkommen dort hinten im Foyer. Genau. Und die Schüler im Worship-Team. Im Worship-Team, genau. Ein neues Plakat an der Fassade. Weiß auch jemand, was auf dem neuen Plakat an der Fassade steht? Irgendetwas weckt der Gedanke. Vielleicht könnt ihr nachhelfen, wo es angeklebt hat. Achte auf deine Gedanken. Okay, also, neues Plakat. Das ist Schöne bei den Plakaten, es ändert regelmäßig. Gell? Also wenn die, wo es klebt, das neu klebt, dann ändert es wieder mal. Was hat sich alles geändert in der Krishona? Ja, es hat wieder Leute auf Bibelschulen. Hä? Also Jael Hinze und der Jonathan Stern sind aktuell dort dran. Und Missionseinsatz, oh ja, genau, oh ja, Missionseinsätze. Der Raphael, wo geht, und die ganze T-Zone, wo geht. Hä? Und, oh ja, genau, es hat neue Mitarbeiter. Im Putzteam, auf den letzten Drücker. Okay. Wir lassen es dabei, nicht weil das alles ist, sondern weil ich noch eine zweite Frage stellen möchte. Das ist jetzt so die Frage, die sich vielleicht nicht gleich auf Anhieb beantworten lässt. Aber ich habe mich gefragt, nach was für Veränderungen sehnen wir uns? Also ich gehe davon aus, jeder, der hier drin ist, der hat irgendeine Sehnsucht. Irgendeine Sehnsucht, die sich vielleicht noch nicht erfüllt hat oder die sich, die man schon lange mit sich rumträgt oder die sich schon teilweise erfüllt hat oder die sich schon lange nicht mehr erfüllt hat oder sowas. Was wünscht ihr euch? Und jetzt auch wieder nicht diese persönlichen Sachen, das ist zwar auch nicht schlecht, wenn man da eine Sehnsucht hat, sondern Dinge, wo ihr sagt, das wäre so schön, wenn das sich verändern würde in der Krishona Rümlang. Offenheit für Flüchtlinge. Offenheit für Flüchtlinge. Mehr Begeisterung. Weniger Passivität. Okay. Weiter. Mehr Platz. Mehr Platz. Mehr es miteinander. Okay. Gut, mehr Techniker. Aha. So cool. Sind heute auch Leute von der ETG da. Das ist nicht so plan gewesen, aber ich merke, es kommt gut. Also, Ja. Also, genau, ich schreibe auf Aktivitäten mit ETG. Also, ich werde dir nur geschwind sagen, ETG ist, glaube ich, auch Teil vom Netzwerk Zürich Unterland, gell? Gut, also einfach zum kurz das go innebringen noch eigentlich. Gut. Allianzgebet ist geplant fürs 2020. Da habe ich jetzt etwas verraten, wo eigentlich noch nicht so durch die offiziellen Kanäle durchgesickert ist. Aber ich habe gedacht, das muss ich doch jetzt gerade sagen. Wir lassen es. Gut. Es sind garantiert noch ganz andere Sachen da, wenn man sich mal die Frage stellt, was wünsche ich mir? Das ist generell eine gute Frage, weil das zeigt, wo ist die eigene Leidenschaft, wo ist die eigene Betroffenheit, wo sind die eigenen Dinge, die einen vielleicht im Moment plagen oder die einen im Moment auch bewegen. Und da ist ganz viel auch Sehnsucht und ganz viel drin, wenn man sich die Fragen mal stellt. Das sind wir durch. Apostelgeschichte 10. Ich habe es an Apostelgeschichte 10 festgemacht, diese ganze Frage der Veränderung. Wenn sich eine Kirche verändert, wenn Dinge neu werden oder anders werden, dann passiert da was. Und ich werde Apostelgeschichte 10, 1 bis 48 jetzt nicht vorlesen, weil ich gedacht habe, das ist viel zu langweilig. Ich probiere das so möglichst gut zu erklären bzw. zu erzählen. Und dabei ist klar, werde ich verschiedene Details auslassen. Wenn ihr genau wissen wollt, was drin steht, dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen, das zu lesen. Vielleicht nicht gerade jetzt. Die Geschichte fängt an mit Caesarea. Caesarea war eine Stadt in dem damaligen Teil, wo von den Römern besetzt war. Und dort hat ein römischer Hauptmann gelebt, der hieß Cornelius. Und dieser Cornelius, der war irgendwie gottesfürchtig, würden wir sagen. Also der hat nicht einfach so sein atheistisches Leben gelebt, sondern der hatte Anschluss an Juden und der hat von denen auch gelernt, wie man Gottes Beziehung lebt. Also der hat gebetet und er hat auch großzügig gespendet. Und dieser Cornelius war von daher auch jemand, der im Volk angesehen war. Und der hat treu gebetet und weil er treu gebetet hat, sind diese Gebete zu Gott gekommen und eines Tages hatte er eine Vision. Und zwar, ein Engel kommt zu ihm ins Zimmer und sagt, deine Gebete sind erhört worden und Gott weiß, nach was du dich sehnst. Schick doch Leute nach Joppe und lass dort den Petrus holen, der ist dort im Moment in Joppe, und bring ihn hierher. Der Engel geht wieder und dieser Cornelius macht genau, was ihm aufgetragen wurde. Er schickt drei Männer los nach Joppe mit dem Auftrag, diesen Petrus zu holen. Während die unterwegs sind, ist Petrus in Joppe, dort, wo er abgestiegen ist, in diesem Haus eines Gerbers, auf dem Dach und betet. Auch Petrus hatte offensichtlich dieses Ritual, regelmäßig zu beten, und er ist dort auf dem Dach und betet. Und als er auf dem Dach ist und betet, hat er eine Vision. Und zwar öffnet sich der Himmel, es kommt ein Tuch runter und in diesem Tuch sind verschiedenste Tiere, wo im Alten Testament ganz genau beschrieben ist, die sind unrein, sind aber auch Tiere drin, die sind rein. Und die Stimme aus dem Himmel sagt, schlachte und iss. Der Petrus ist hungrig, wird erzählt, aber er sagt, ich habe noch nie irgendwas Unreines gegessen und führt den Befehl nicht aus. Der Befehl wiederholt sich und wiederholt sich nochmal. Und Petrus bleibt dabei, Unreines wird nicht geschlachtet und schon gar nicht gegessen. Das Tuch mit diesen Tieren hebt sich wieder zurück in den Himmel und der Petrus ist noch am Studieren, was das jetzt eigentlich alles soll. Da spricht der Heilige Geist zu ihm, pass auf, es kommen jetzt drei Männer zu dir und die werden sagen, komm doch du mit uns, dann nimm sie freundschaftlich auf und geh nachher auch mit denen mit. Und tatsächlich, so kommt's. Die Leute aus Caesarea, die kommen, klopfen an die Tür beim Petrus und sagen, ja, wohnt hier tatsächlich dieser Petrus? Und er sagt, ja, da wohnt er tatsächlich. Und er macht auf und er bittet sie herein. Und am nächsten Tag gehen sie Richtung Caesarea. Dort ist er etwas erstaunt, weil der Cornelius, der hat nicht nur seine Freunde eingeladen, sondern auch nahe Verwandte und das ganze Haus ist also versammelt und ist pumpevoll. Und dort kommt der Petrus rein und sagt, ja, was machen wir jetzt hier? Also was ist eigentlich der Anlass? Warum habt ihr mich holen lassen? Und dann sagt der Cornelius, ja, das war so, ich habe diesen Engel bekommen und der Engel hat gesagt, geh den holen, der hat was zu sagen und jetzt bin ich hier. Und dann sagt der Cornelius, ja gut, dann sag doch jetzt, was du zu sagen hast. Der Petrus fängt an, von Jesus zu erzählen, dass er geboren wurde, gelebt hat, Wunder getan hat, gestorben ist, am dritten Tage auferstanden ist und er erzählt, dass er diese Botschaft hierher bringen soll. Diese Botschaft vom Frieden zwischen Gott und den Menschen. Diese Botschaft, dass Jesus der ist, der Gutes tut und dass er der ist, der den Tod besiegt hat. Dann, während der Petrus noch predigt, kommt der Heilige Geist auf alle Anwesenden herunter und die fangen an, in verschiedenen Zungen zu reden, also die verschiedenen Sprachen zu sprechen. Da Daraufhin sind die Juden, die mit Petrus nach Caesarea gekommen sind, total verwundert und total erstaunt und sagen, ja, was ist denn jetzt los? Bedeutet das, dass auch die Heiden eingeladen sind in Gottes Reich? Und der Petrus sagt, ja, es ist ja wohl offensichtlich so und jetzt können wir ihnen ja auch die Taufe nicht verwehren, weil die gehören jetzt auch mit dazu und sie taufen diese Leute, die sich bekehrt haben im Namen von Jesus Christus, bleiben dann noch ein paar Tage da und unterrichten diese Neubekehrten im Glauben. Eine der Veränderungen, die sich abgespielt haben im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, wenn man die Apostelgeschichte unter diesem Vorzeichen Veränderungen durchliest, dann wird man merken, das war nicht die einzige und das war auch nicht die letzte und das war auch vielleicht nicht die größte, aber das war eine dieser vielen Veränderungen, die in Apostelgeschichte erklärt werden. Und ich geb euch auch gleich den Satz mit, den ich am tollsten finde. Das ist im Vers 34, da steht wahrhaftig, und das sagt der Petrus, wahrhaftig, jetzt wird mir erst richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Und das ist eigentlich der Satz, den ich denke, den müssen wir immer wieder im Kopf haben. Gott macht keinen Unterschied. Er liebt alle gleich. Egal, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, egal, ob du erst gerade Jesus am Entdecken bist, egal, ob du mit dem Netzwerk Zürcher Unterland auf die Straße gehst oder ob du das nicht machst oder ob du im Kids-Treff mitarbeitest oder in der Technik, Gott macht keinen Unterschied. Das heißt, seine Liebe ist für alle Menschen gleich und auch für alle Menschen da. Was habe ich rausgeholt aus dieser Geschichte, aus Apostelgeschichte 10? Ich habe drei Faktoren, die mit Veränderungen zu tun haben, mal für mich definiert. Das erste ist das richtige Ziel. Man kann ja in einer Kirche unglaublich viel verändern. Wenn wir da mal nochmal zurückgehen, man kann neue Plakate hinmachen, man kann neue Mitarbeiter einstellen, man kann ein neues Programm machen, man kann irgendeinen Beamer aufhängen oder Scheinwerfer oder sonst irgendwas. Man kann ja unglaublich viel verändern. Aber bei all den Veränderungen ist, denke ich, das Erste und das Wichtigste, dass wir das Ziel im Auge behalten. Der Petrus, der hat am Anfang dieser Veränderung so reagiert. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Prüfpunkt 1. Wenn die nächste Veränderung auf dich zukommt, zum Beispiel in der Kreschona Rümlang. Das ist eine Möglichkeit, so zu reagieren. Petrus hat auch so reagiert. Ist auch kein Problem, wenn man im ersten Moment denkt, auf gar keinen Fall. Ich trete aus. Das ist okay. Das ist scheinbar auch ganz normal. Gott hat es zugelassen, offensichtlich. Nachher kann es sein, dass einem so diese erste Spontanreaktion vielleicht ein bisschen peinlich ist. Also ich könnte mir vorstellen, bei dem Petrus war das dann nachher so. Weil der hat ja gemerkt, Gott hat was vor. Gott lässt nicht locker. Er schickt nicht nur dieses Tuch vom Himmel, sagt nicht nur dreimal Schlachte und iss, sondern er schickt auch noch Menschen vorbei. Menschen, die er unter den normalen Umständen niemals zu sich ins Haus gebeten hätte. Weil völlig klar war für Petrus, Unreines und Reines gehört garantiert nicht zusammen. Es hat noch mehr gebraucht, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die Heiden dort erlebt haben, die Verwunderung, dieses Erklären und dann hinterher verstehen, was Gott eigentlich möchte. Aber im Grund hätte der Petrus auch eine kleine Abkürzung nehmen können, indem er sich einfach die Worte, die Jesus schon viel vorher zu ihm gesagt hat, nochmal in Erinnerung gerufen hätte. In Matthäus 28 stehen diese Verse, die ich meine. Da heißt es, da ging Jesus auf seine Jünger zu und Petrus war da mit dabei. Da kann man relativ sicher sein. Und dann sagt er, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da ist das Ziel eindeutig gegeben. Es gibt gar nicht, das Evangelium ist vor allem für die Juden. Und wenn es ein paar Heiden erwischt, ja gut, dann ist das auch noch okay. Nee, es ist von Anfang an klar und es ist von Anfang an die Marschrichtung von Jesus, das Evangelium ist für alle Menschen. Und erstaunlich, dass es dann doch diese Veränderung gebraucht hat beim Petrus, um erstmal auf diesen Weg wieder zu kommen. Ich habe für mich definiert, Maßstab von jeder Veränderung muss was sein, dass sie diesem Ziel dient. Alle Veränderungen, die vielleicht auch noch gut wären oder vielleicht auch noch schön, aber nicht diesem Ziel dienen, weiß ich nicht, ob die es wert sind, anzugehen. Das erste und ich glaube das Wichtigste im Ganzen, das richtige Ziel. Und das zweite, die richtige Zeit. Eigentlich wäre schon lang Zeit gewesen, oder? Eigentlich hätte das der Petrus ja schon lang wissen müssen, was da in Apostelgeschichte 10 dann sozusagen nachträglich passiert. Dass Heiden aufgrund von seiner Predigt zum Glauben kommen, getauft werden und aufgenommen werden ins Reich Gottes. Aber es ist so ein Geheimnis, das mir immer wieder passiert in der Bibel und auch im eigenen Leben, dass gewisse Dinge zu gewissen Zeiten einfach nicht passieren. Einfach nicht gehen, sich einfach nicht verändern. Und dann macht es auf einmal plopp und es geht. Und man weiß nachher gar nicht mehr, warum? Oder warum ausgerechnet jetzt? Im Galater 4 steht dazu ein Vers, der mir immer wieder wichtig ist, wenn ich über das Thema Veränderung nachdenke. Als aber die von Gott festgesetzte Zeit kam, sandte er seinen Sohn zu uns. Warum nicht 200 Jahre vorher? Warum nicht 500 Jahre später? Keine Ahnung. Aber eines ist klar, Gott führt Regie. Egal welche Veränderung passiert, Gott führt Regie und deswegen ist nicht alles zu jedem Zeitpunkt möglich. Und auch wenn wir das beste Ziel verfolgen und auch wenn wir die größte Überzeugung haben, das ist richtig, es kann sein, es ist schlicht der falsche Zeitpunkt. Bei Petrus war es irgendwie klar, nach dieser Geschichte mit dem Tuch, nach diesem Besuch von diesen drei Leuten, nachdem er dorthin geht und diese große Offenheit spürt und nachdem dann hinterher tatsächlich der Heilige Geist auf die Heiden kommt, da war keine Ausrede mehr nach dem Motto, ach, vielleicht ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt zum Taufen. Sondern da war klar, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und neben dem richtigen Ziel und dem richtigen Zeitpunkt ist es auch gut, die richtige Einstellung zu haben. Eigentlich ist die Predigt unter einem falschen Titel. Die Predigt heißt ja, Gott verändert seine Kirche. Aber eigentlich geht das gar nicht. Eigentlich ist es gar nicht möglich, eine Kirche zu verändern, weil Kirche ist ja einzelne Leute, die mit Jesus Christus unterwegs sind. Kirche ist ja nicht vor allem das Gebäude oder das Programm. Das kann man schon schnell verändern. Aber eigentlich geht es darum, jeden Einzelnen zu verändern. Und da braucht es die richtige Einstellung. Und das ist die große Frage, die ich mit mir herumschleppe, immer wieder. Habe ich die richtige Einstellung zum Thema Veränderung oder zum Thema Veränderung zum richtigen Ziel und zum richtigen Zeitpunkt. Und die Frage, die möchte ich euch mitgeben, hier heute an diesem Sonntag. Habt ihr die richtige Einstellung zum Thema Veränderung? Das Erste, was wir bemerken, sowohl beim Cornelius als auch beim Petrus, ist, dass sie auf Gott gehört haben. Also Voraussetzung, Grundvoraussetzung, dass Veränderung passiert und gelingt und gut kommt, ist, dass wir eine große Offenheit haben, auf Gott zu hören. Es heißt hier, um die Mittagszeit des folgenden Tages stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Und das ist genau das, was es braucht. Wir brauchen das Gespräch mit Gott. Herr Jesus, du siehst diese Sehnsucht in mir nach Veränderung. Und auf der anderen Seite braucht es diese Klarheit, dass Gott redet, dass Gott zu uns spricht, dass Gott uns ansprechen möchte, dass wir offen sind für das, was er zu sagen hat. Wenn es um die richtige Einstellung bei Veränderung geht, dann geht es darum, dass wir anfangen zu hören. Anfangen zu hören auf das, was Gott tatsächlich vorhat. Und dann, weil Petrus anfängt zu hören, fängt diese Geschichte überhaupt richtig an. Und das Zweite nach dem Hören ist der Gehorsam. Da steckt dieses Wort Hören ja auch, oder Horchen steckt da drin. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über die Vision nachdachte: Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinunter. Und wir wissen, er ist nicht nur hinuntergegangen zu den Männern, um hinterher denen die Tür vor der Nase wieder zuzuschlagen, sondern er lässt sie hinein, obwohl das absolut nicht üblich war. Er nimmt sie nicht nur auf, sondern geht nachher mit, obwohl das nicht üblich war. Er geht in dieses Haus eines Heiden, macht sich dadurch unrein, aber hat dadurch die Möglichkeit, das Evangelium zu erklären. Das ist nur möglich, weil Petrus bereit war, Altes abzulegen. Wer Altes nicht ablegt, wird auch kein Neues empfangen können. Und er legt diese alte Unterscheidung zwischen Heiden und Juden in diesem Moment ab. Er sagt: Ah, jetzt ist es mir klar geworden. Alle Menschen sind gleich. Allen muss das Evangelium verkündet werden. Und so ist er bereit, dieses Neue tatsächlich auch umzusetzen. Er sagt nicht mehr: Oh nein, diese Heidenkatastrophe, das geht ja wohl gar nicht. Sondern er sagt: Ja, das ist der Weg und so möchte ich es leben und so möchte ich das Evangelium weitertragen. Gehorsam. Und dann erleben alle miteinander Gott. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte, dass hinterher alle beide Seiten, diese Juden, die da mitgehen und der Petrus, aber auch die Heiden, die da empfangen, alle erleben Gott. Es heißt, der Heilige Geist kam auf alle herab. Das war eine Veränderung. Das war eine riesige Veränderung, weil die hatten vorher einfach sowas wie Gottesfurcht, aber eigentlich noch nie eine direkte Begegnung mit Gott. Und die Judenchristen, die hatten bisher die Idee, das Evangelium ist nur für uns oder in allererster Linie für uns. Und die waren total verwundert. Das heißt hier, sie waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Das heißt, da war Veränderung, weil beide Seiten Gott erlebt haben auf ihre Art und Weise. Und das ist das, was ich uns auch wünsche. Auch wenn wir hier verschiedene Sehnsüchte haben, dass es immer wieder klar wird, ja, da schenkt Gott Veränderung und da geht das Leben anders weiter, als es vorher passiert ist. Häufig geht es damit los, dass Leute anfangen, auf Gott zu hören. Was ist denn dran? Was ist dran für unsere Gemeinde? Was ist dran für mich als einzelner Teil dieser Gemeinde? Was ist dran für unser Team oder für unsere Gruppe? Und dass sie sich dann nicht nur Gedanken machen, was ist dran, sondern dass sie es dann auch tun, aktiv umsetzen und dann merken, wie Gott seinen Segen schenkt, wie Gott hinterher Dinge bestätigt und Veränderungen ganz gut rauskommt. Ich möchte beten, wir bleiben, genau, Mami ist da, schau mal, genau, jetzt, wow, sehr schön. Ich bete, wir bleiben dazu sitzen und dann lese ich Verse, die uns zum Abendmahl einladen. Herr Jesus Christus, du kennst unser Herz, wie wir manchmal reagieren wie der Petrus. Bloß nicht das auch noch verändern. Und du weißt, was da manchmal auch dahinter steht, dieses Festhalten an Dingen, aus welchen Gründen auch immer. Und ich danke dir, dass du mit dem Petrus einen Weg gegangen bist. Es war die richtige Zeit, es war das richtige Ziel und du hast an seiner Einstellung so viel geändert, dass er hinterher sagen konnte, wahrhaft, jetzt habe ich es begriffen. Und so bitte ich dich, Herr Jesus, dass du auch uns immer wieder begegnest mit dieser Klarheit und mit dieser Wahrheit, dass Dinge sich auch verändern dürfen. Verändern dürfen, um dein Ziel zu erreichen, zu dem Zeitpunkt, wo es du schenken möchtest. Und du kennst unser Herz und weißt, nach welcher Veränderung wir uns sehnen, vielleicht ganz persönlich oder vielleicht auch im Kontext unserer Gemeinde. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass du uns immer wieder deutlich machst, welchen Schritt wir gehen können, welchen Schritt wir gehen sollen und was du als Nächstes auch vorhast. Und so danke ich dir für deine Liebe, die uns gilt und allen anderen, die auch in unserem Umfeld wohnen. Amen. Beim Thema Veränderung frage ich mich manchmal, wo kriegen wir die Kraft her? Wo kriegen wir die Kraft her, dass die Dinge, wo wir wissen, die sollten sich jetzt verändern? Da ist Gott jetzt dran. Das ist jetzt wichtig, dass wir die tatsächlich auch bekommen. Weil es braucht Kraft in Zeiten von Veränderung. Und ich möchte das Abendmahl heute in der Art und Weise einsetzen und auch einladen dazu als Kräftigungsmahl. Als Mahl, wo wir ganz bewusst sagen können, Herr Jesus, ich brauche Kraft für diese nächste Veränderung. Ich brauche Mut, ich brauche Gehorsam, ich brauche was auch immer. Weil Jesus Christus möchte nicht nur Veränderung anzetteln, sondern er möchte eben auch diese Kraft geben. Es heißt hier in Matthäus 26, während der Mahlzeit nahm Jesus ein Brot, sprach das Segensgebet darüber, brach es in Stücke und gab es seinen Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher, sprach darüber das Dankgebet, gab ihnen auch den und sagte, trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das für alle Menschen vergossen wird zur Vergebung ihrer Schuld. Mit ihm wird der Bund in Kraft gesetzt, den Gott jetzt mit den Menschen schließt. Mit diesem Blut wird der Bund in Kraft gesetzt. Das heißt, durch diese Verbindung kriegen wir Kraft zu dem, was Gott vorhat. Und ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis ich neu mit euch trinken werde, wenn mein Vater sein Werk vollendet hat. Und das ist die Zusage, die uns allen gilt. Egal nach welcher Veränderung wir uns sehnen, es wird eine Vollendung geben. Und die Vollendung ist vielleicht anders, als wir sie uns vorstellen, aber die wird auf jeden Fall weit größer und besser sein, als wir es uns ausmalen. Und dann sangen sie die Dankpsalmen, und das ist, was wir auch jetzt miteinander tun. Wir singen miteinander, wir loben Gott Und währenddessen dürft ihr nach vorne kommen und euch Brot und bei uns ist es Traubensaft nehmen oder nach hinten gehen, dort ist auch eine Station. Und dann gibt es heute den Pierre und den René, die werden sich da verteilen, vorne und hinten, und die beten gern für euch. Und vielleicht habt ihr genau so ein Anliegen auf dem Herzen, ein Anliegen, was sich in der Gemeinde verändern sollte, ein Anliegen, was sich bei euch verändern sollte, dann bringt das Anliegen mit. Oder ihr möchtet einfach einen Segen für die Woche, weil Dinge anstehen, wo ihr sagt, ja, da habe ich es nötig, dass ich Kraft bekomme, um da wirklich durchzugehen. Dann kommt, lasst für euch beten oder betet miteinander, füreinander. Wir werden begleitet vom Worship-Team. Ich bin unglaublich froh, dass wir miteinander einsteigen können in dieses Lob Gottes. Und ich möchte euch einladen, doch gerade am Anfang aufzustehen und mitzusingen und mitzufeiern in diesem Abendmahl.